Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dropshipping Winner mit deinem Host Mick Dietrichs. Dein Weg für ein nachhaltiges 6- bis 7-stelliges Dropshipping-Business. Denn nur mit der richtigen Strategie kann man einen Winner erschaffen, der sich langfristig mit bewährten Systemen verkauft. Und das Beste daran, das Ganze geht auch ohne tausende Produkte testen zu müssen. Im echten Leben hast du keinen Wunsch frei. Bereite dem trostlosen Glücksspiel ein Ende und entdecke das Potenzial eines Winners. Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level.
Bevor wir überhaupt fragen, wer du bist, wollen wir direkt erstmal die Umsätze hier sehen und Gewinne. Ach, warte mal, ich muss das hier scharf stellen. So, wir haben 275.000 in diesem Jahr mit dem einen Shop. Das ist ja das gleiche Produkt und du hast es ja auch noch in einem anderen Land gelauncht, ne?
Genau.
Deswegen zeig mal gerne.
Das lädt jetzt gerade nicht.
Obwohl 5G ist.
Das nutzen die aber von der Kamera.
So, genau, 275.000 hier und dann einmal der andere Shop. Hier ist der zweite Shop mit 98.000 Euro in diesem Jahr. Das heißt insgesamt, wie viel sind das?
Um die 400.000 Euro.
Okay, das, du hattest ja noch ein drittes Land getestet, ne?
Genau.
Deswegen kommst du da ungefähr auf 400.000.
Da waren es nochmal 17.000.
Okay, wie viel Gewinn war das insgesamt?
Eine Marge von 20-25%.
Okay, stark, stark. Also heißt bei 400.000 20%, 80.000.
Genau.
Kopfrechnen habe ich noch drauf. Geil. Alright, dann erzähl mal gerne, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, was ist deine Top 3 Animes?
Also, genau, ich bin Walter, ich komme aus Bielefeld.
Warum heißt du Walter? Das ist doch schon mal richtig
genau,
suspekt hier.
Dieser Mann neben mir hat mich einfach so genannt.
Und was war die Intention bei dir, die Walter zu nennen?
Ich dachte mir einfach, das ist so ein geiler Kontrast, ne? Also er sieht nicht aus wie der typische Walter, aber wenn er sich dann so vorstellt, so hallo, ich bin der Walter, dann denkt er sich, was? Das wäre so, wie wenn ich jetzt sagen würde, hey, mein Name ist Günther.
Ne? Ich finde, ihr seht aus oder wie Walter
du,
und Günther.
Oder wenn du zum Beispiel, was weiß ich, Hakan Yilmaz heißen würdest. Ne?
Ja, ich sehe doch so aus.
Ja, genau, das war so der Hintergrund da. Ne?
Genau. Okay, erzähl weiter. Du bist der Walter aus Bielefeld?
Genau,
wie alt bist
aus
du?
Herford.
Aha.
Ich bin 24.
Mhm.
Genau.
Geil. Und wie lange bist du jetzt im Dropshipping generell dabei? Gerade?
Seit 2 Jahren. Also ich habe genau Januar 2023 angefangen.
Mhm.
Jetzt sind es genau 2 Jahre.
Und bei uns im Coaching, wie lange?
Seit 2024 Februar.
Okay.
Genau.
Seit 2 Jahren hast du gerade erzählt, machst du Dropshipping.
Ja.
Ein Jahr vor dem Coaching und ein Jahr mit uns bereits.
Genau,
ne?
Ja.
Erzähl mal den Leuten, weil das auch viele interessiert, wer warst du vor dem Coaching? Beziehungsweise bevor du überhaupt mit Dropshipping begonnen hast.
Also erstmal war ich in der Schule, habe mein Abitur gemacht und ich wollte halt schon immer viel Geld verdienen und habe dann so gedacht, okay, ich muss studieren, habe mir so die Berufe angeguckt, wo man viel Geld verdient.
Mhm. Und welche waren das so?
Ich habe so gesehen, Arzt, okay, das schaffe ich nicht. Dann, also wollte ich auch gar nicht 10 Jahre studieren, gar keinen Bock. Dann Lehrer, aber ich hatte keinen Bock so vor Kindern und so. Und dann gab es noch Ingenieur und ich dachte, okay, ich werde Ingenieur.
Mhm.
Aber dann dachte ich, okay, erstmal Ausbildung, weil viele wollen halt diese Praxiserfahrung und alles. Ja, als ich dann aber in die Berufswelt eingestiegen bin, ist mir schnell aufgefallen, dass das mich voll unglücklich macht. So irgendwie immer dieses langweilige Ablauf, jeder Tag ist gleich.
Also nach dem Abi warst du in der Berufswelt, was hast du da angefangen?
Zerspannungsmechaniker, genau, also Dreher.
Kannst du da nochmal kurz erklären, was man da überhaupt macht?
Also wir kriegen halt so eine Zeichnung und müssen dann, also wir arbeiten mit Stahl, Messing und dann müssen wir halt nach der Zeichnung mit verschiedenen, ich war jetzt Dreher, also das war eine Drehmaschine, halt programmieren und dann das Teil abfahren.
Okay. Also ist genauso langweilig, wie es sich anhört.
Es ist halt, wenn man sich dafür faszinieren kann, dann
ich glaub,
kann
so langweilig kennst du welche, also kennst du welche, die sich. Also hattest du Arbeitskollegen, die sich dafür fasziniert
ja,
haben?
Ja, die haben es geliebt, ja. Aber
also ich hab mir
für
auch
mich war es halt immer nur Arbeit.
Mich so ein bisschen damit befasst. Ich wusste nicht genau, was du machst, aber ich glaube, das ist schon interessant, wenn man sich so ein bisschen für Technik,
genau,
Mathematik und so interessiert.
Also man kann sich dafür echt interessieren und voll die Liebe dafür entwickeln, aber für mich war es am Ende nur eine Arbeit. So. Also
ja.
Ich war jetzt nicht besessen davon.
Okay.
Genau.
Und wie bist du dann auf Dropshipping gestoßen? Bist du dann da besessen geworden von?
Ja, davon sofort.
Bis heute noch?
Ja, bis heute. Weil ich habe also diese Vorstellung, einfach online Geld verdienen zu können, das ist ja voll die Unabhängigkeit. Man kann von überall arbeiten und auch wann man will. Und das fand ich halt geil. Und genau.
Das heißt, 2 Jahre bist du jetzt im Dropshipping dabei. Du hast wahrscheinlich irgendwo bei YouTube, Instagram oder so irgendwelche jungen Leute gesehen, hast gedacht, das will ich auch.
Ja.
Und dann hast du direkt reingestartet, oder?
Genau, also ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, ich lag so im Bett und hab dann im Fernsehen sogar so einen Multimillionär gesehen
durch Dropshipping. Echt? Pink, genau. Wo, welchen Sender denn?
Oh, wo war das nochmal? Pro7.
Echte? Ah, okay, ich weiß, okay, ja.
Und ich so, ey, wie geht das, ne? Der ja. Typ ist 18, Mann. Und dann, genau, habe ich mich dafür interessiert, mir viele YouTube-Videos angeguckt. Ich war dann auch bei ihm im Coaching. Mhm. Und danach fand ich aber nicht so gut, dann bin ich zu euch gekommen.
Warum fandest du es nicht gut?
Es war zu wenig Feedback. Also bei Musti, wir gucken gemeinsam über die Seite und alles. Und jede Kleinigkeit wird verbessert. Und bei ihm war es halt nicht so, ne?
Was ist dir am meisten im Kopf geblieben von Musti, sein Feedback sozusagen? Oder am dollsten, sage ich mal?
Halt, ich hatte halt so ein bisschen Angst und Musti hat mir mal geholfen, die Seite weiter zu optimieren, also dass wir immer die Conversion erhöhen konnten.
Ah, ich erinnere mich, genau. Ja. Du wolltest ja Conversion-Tests machen, aber hattest auch Angst, was kaputt zu machen, weil du schon Umsätze gemacht hast, ne?
Ja.
Wie hat dir das geholfen?
Ihr habt mich halt überzeugt, weil eigentlich muss man halt ständig sich verbessern, weil der Markt entwickelt sich auch weiter und man muss halt auch dann seinen Shop weiter optimieren. Man hat, die Angst habe ich immer, die geht nicht weg. Aber man muss halt wirklich sagen, ey, ich will mich verbessern. Die anderen Brands aktualisieren auch immer ihre Shops. Und dann, genau.
Das wollte ich nochmal gerade sagen. Die Angst ist auf jeden Fall noch immer noch da. Die kriegt man nicht von heute auf morgen bei Ihnen raus.
Ja, ist bei mir
da. Das ist noch so ein kleines Defizit von dir.
Ja.
Aber wie wir es dann optimiert haben, wie ich ihn überzeugt habe, so zu optimieren. Weil Walter ist so ein Typ, der... wenn er etwas gefunden hat, womit er Sales machen kann, er hat zum Beispiel 5 bis 10 Sales pro Tag oder sei es 20 bis 50, dann denkt er, genau das funktioniert jetzt. Und wenn ich da jetzt eine Headline umändere, eine Überschrift, dann hat er so diese Angst oder die Befürchtung, die Umsätze brechen ein.
Genau,
und bei ihm war es so, wir hatten ein neues Produkt, ne? Also du hattest schon ein Produkt am Laufen, dann wollten wir für einen anderen Land nochmal ein neues Produkt einführen und da waren die Sales so, da waren ein paar vorhanden, ne? So 1 bis 9 Stück.
Genau.
Und da war es für mich dann einfacher rein zu grätschen.
Ja.
Da hat er nicht zu viel zu verlieren. Dann habe ich ihn einfach Konkurrenzanalyse gemacht, habe ihm gesagt, guck mal. Erstmal habe ich ihm meine Idee gesagt, wie es viel mehr verbessern kann, weil es viel zu kompliziert war, die Produktauswahl.
Genau.
Ihr müsst euch vorstellen, man hat so ein Produkt, sagen wir mal ein iPhone, du hast 3 Farben, blau, schwarz, weiß. Du hast es ganz einfach. Welche Farbe gefällt mir am besten? Ich kaufe das. Bei ihm war es viel zu kompliziert.
Ja.
Du hast verschiedene Größen, Farben. Dann war das so alles durchgemixt, du musstest alles einzeln auswählen. Allein schon, bis man zum Warenkorb kommen würde, hat es bei ihnen ewig gedauert.
So eine Mathe-Klausur.
Richtig. Also, und ich hatte zu ihm gesagt, du musst das den Kunden viel einfacher gestalten, weil so bin ich schon weg. Selbst wenn ich es kaufen will, ich habe keinen Bock bei dir zu kaufen. Und dann habe ich ihm nochmal einen Konkurrenten gezeigt, der das zufälligerweise genauso hatte, wie ich ihm das gefeedbackt habe. Mhm. Danach, wir haben es zusammen Freestyle nachgeschaut und er war überzeugt, hat es umgeändert. 2 Tage später hat er mir gesagt, wow, Conversion Rate von der Website hat sich verdoppelt.
Ja, ich fand das dann auch krass, weil auf einmal lief das Produkt und dann habe ich auch gute Umsätze damit gefahren.
Das ist halt auch der entscheidende Unterschied, ne? Du kannst dann auf einmal viel mehr Geld auch wieder in Werbung ausgeben, weil du dann auf einmal profitabel bist, ne? Weil vorher warst du vielleicht Break-Even oder so, machst das Produkt vielleicht sogar aus, so das Marketing. Und wenn du dann die Conversion nochmal optimierst mit den Dingen, die wir dann auch da mitgeben zum Beispiel, dann kann das gravierende Unterschiede machen, ne?
Genau, also manchmal sind es halt so Kleinigkeiten, die halt aber eine große Auswirkung haben. Also das Angebot ist zum Beispiel auch sehr wichtig.
Ja, die Offer selbst, ne?
Genau, ja.
Dann hätte ich noch eine interessante Frage, die haben wir alle mal gefühlt und wir haben uns extrem doll darauf gefreut. Und zwar, wie hat sich dein erster Sale angefühlt? Weißt du noch, wann das war?
Ja, den genauen Tag weiß ich nicht, aber ich weiß, wie der Tag war. Ich kam von der Arbeit nach Hause, davor habe ich gelauncht und ich war übelst müde. Hab mich so kurz schlafen gelegt.
Ja.
Und dann kam so ein Geräusch.
So ein Geräusch. Ching, was ist das?
Ich guck auf Handy, Sale 1995. Ich bin richtig ausgerastet. Ich so, ich werd Millionär, es klappt und so.
Geil. Okay, cool.
Geil, cool.
War richtig lustig, ja.
Ja, schön. Aber jetzt nochmal, das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Kommt der zweite, dritte. Das Gefühl wird dann leider nicht schöner.
Genau.
Aber wie war denn das Gefühl für dich, als du dann realisierst hast, ey, es kommt nicht ein Sale, sondern 2, 3, 4 und ich habe jetzt 10 täglich, 20 täglich. Das ist ja auch nochmal ein neuer Höhepunkt.
Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Da hatte ich so jeden Tag 500 Euro Umsatz.
Mhm.
Und ja, ich dachte, okay, jetzt läuft's. Aber da habe ich den Fehler gemacht. Da habe ich so ein bisschen gedacht, ey, es läuft, jetzt kann ich mich ein bisschen zurücklehnen.
Mhm.
Und das war auch so ein Fehler. Aber das war noch 2023, da war ich noch nicht im Coaching.
Ist das dann eingebrochen, als du dich zurückgelehnt hast? Oder
ja,
was?
Klar.
Ja?
Ist eingebrochen.
Okay, und was hättest du jetzt rückwirkend anders machen sollen?
ich hätte geguckt, warum funktioniert es, meine Werbung angeschaut, geguckt, kann ich die Conversion noch erhöhen und
weiter ja, hätte genau
geguckt, kann man auch andere Angles antesten
ja.
und Bilder, Videos, halt andere Channels vielleicht nochmal. Also ich hätte mit meinem Wissen, was ich heute habe, viel mehr herausgeholt. So.
Das ist übrigens das, was ich auch früher nicht gecheckt habe. Ganz, ganz früher. Du hast eine Ad, du schaltest drauf und du denkst, mit dieser einen Ad läuft das jetzt für immer.
Genau, das habe ich auch gedacht. Ich dachte, mit dieser einen Ad mache ich die Millionen.
Das wissen viele Leute gar nicht, ne? Also ja, die noch nicht so richtig an. Also man muss dauerhaft für neue Creators sorgen.
Auf jeden Fall.
Für neuen Content.
Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt? Du hast ja vor kurzem die 100k geknackt in einem Monat. Das waren mit zwei Shops, aber gleiches Produkt quasi, zwei verschiedene Länder. Da habe ich noch vergessen, das zu filmen. Hol mal auch da nochmal gerne raus. Wie hat sich das da für dich angefühlt? Also war für dich der erste Sale heftiger, der allererste Sale überhaupt? Oder waren diese 100k für dich heftiger vom Feeling her?
Was war es nochmal, September, ne?
Ich würde sagen, wenn ich...
Kein Multitasking, er hat gut gelernt von uns. Immer one thing, immer nur eine Sache zur Zeit.
Aber während er sucht, ich würde sagen, also ich rate mal, was er heftiger fand. Ich denke mal, das Gefühl vom ersten Sale ist am schönsten. Ja, weil es so der Start ist.
Eigentlich schon, ja. Weil man gewöhnt sich irgendwann dran.
Ja. Ja.
Und das Problem ist, es wird einem auch gar nicht so real. Also man checkt gar nicht, dass man gerade 100k gemacht hat, sondern denkt sich so, jo, was ist mein nächster Task, weißt du, ich meine?
Ja, das ist echt so. Also wenn ich an meinen ersten Sale zurückdenke,
da war ich sogar... Kannst du dich genau dran
erinnern? Ja, vielleicht nicht der erste, aber schon... Doch. Genau, die ersten Sales sogar. Das war so, ich war in der Bahn mit Yasin und Julian sogar. Mhm. Wir sind immer zum WeWork gefahren. Das war diese Zeit, wo du auch mal im WeWork dabei warst. Und ich hatte dieses Lash-Kit. Kannst du dich daran vielleicht noch erinnern?
Ja, ich erinnere mich daran.
Und ich habe so richtig schwankende Umsätze gemacht. Mal 3 Sales, 10 Sales, 15 Sales und so am Tag. Und der erste Tag und auch die ersten richtigen Sales waren dann so 6-7 Sales. Dann habe ich so, keine Ahnung, 200 Euro Gewinn. Nächsten Tag so 150 Minus. Ah, das hat so abgefuckt. Aber ich weiß noch genau, wo ich in der Bahn diese Sales bekomme. Der erste. Und dann eine halbe Stunde, 20 Minuten später wieder einzeln. Da war ich richtig so, wow, Alter, was geht hier ab? So, ne? Das war echt ein geiles Gefühl. Okay, zeig mal gerne her.
Genau,
die 100k haben wir jetzt hier nochmal.
Das ist der Dachraum.
Genau, da haben wir...
51.000.
Mhm. Das war jetzt im September dann, ne?
Oh, sorry. Genau, das war im September. Und das waren 40.900 Pfund. Also umgerechnet sind das auch 50.
Ach, dann war es gar nicht im November, da habe ich das vertauscht, ne?
Ja.
Okay.
September war es, glaube ich.
September war das dann, ja, okay. Ja. September 100k geknackt, geil. Und die 40.900 Pfund sind wie viel Euro ungefähr?
Also zu dem Zeitpunkt war es auch 50k umgerechnet.
Okay. Ja, stark. Und du sagst, erster Sale hat sich schon besonderer angefühlt, sag ich mal, als
ja,
dieser 100k.
Es war schon besonders, weil ich habe noch nicht 100% dran geglaubt und das hat einfach meinen Glauben bestätigt. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass man einen eigenen Shop baut und jemand dann kauft. Also das war für mich eigentlich unvorstellbar. Deswegen, und ich habe dann gesehen, ey, guck mal, ich habe jetzt gelauncht und es kauft jemand. Und das war ein krasses Gefühl.
Okay.
Also auch dieses Dopamin, also... Das ist voll heftig, diese Gefühle im Bauch und alles.
Nice.
Ich würde vorher dir aber eine Frage gerne stellen noch, weil du hast ja erzählt, ganz genau mit dem Lash-Kit, deine ersten Sales.
Ja.
Du hattest ja 5 bis 10 oder so. Kannst du mal uns sagen, wie war der Vergleich? Du hast direkt davor hast ja Amazon FBA gehabt.
Ja.
Bekommst du da auch so Mitteilungen, Sales pro Tag? Weil wie ist der Vergleich mit diese täglichen Sales-Geräusche am Handy von FBA und Dropshipping?
Boah, bei Amazon FBA, ich habe die App deinstalliert, deswegen, ich glaube, ich kann mich gar nicht mal überhaupt an ein Geräusch erinnern von Amazon
aber
FBA.
Aber wie sind da die Sales täglich? Das kannst du ja sehen abends
immer. Ja, normal. Du gehst ja, ich bin immer beim Browser reingeloggt ne? Und dann musst du es so aber immer so nervig mit 2-Faktor-Authentifizierung, SMS und so. Mhm. Und da waren wenig Emotionen, relativ wenig. Also waren auch Emotionen, aber nicht aber so wie bei
Sales
Shopify.
Wie viele Sales hattest du dort daily?
Ach so, ich glaube zwischen 20 bis 50 in der Primetime ungefähr.
In der Primetime und in der Primetime Dropshipping bei dir mit der Handtasche?
100, 150 Sales am Tag.
Das Dreifache.
Ja, gewaltiger Unterschied.
Ja.
Aber auch viel mehr Adspend und alles. Ne? Ich hatte ja Amazon FBA, bist du ja limitiert, weil du immer deine Ware im Lager hast. Ne? Und dann bist du limitiert. Und das Schlimmste, was dir passieren kann im Amazon FBA, zum Beispiel, ich habe ein Portemonnaie, 500 Stück auf Lager liegen. Ja? Und ich verkaufe jetzt auf einmal 50 am Tag. Wie lange kann ich verkaufen? 10 Tage. Und dann? Meine Produktion braucht 25 Tage.
Und bis es im Lager ist, wahrscheinlich bis zu 40, 50 Tage, ne?
Genau. Das heißt, es braucht übelst lange alles und dann verlierst du wieder ein Ranking. Du gewinnst erstmal ein Ranking, weil du schnell verkaufst. Mhm. Stell dir vor, ein Influencer platziert das und du machst in 2 Tagen 500 Sales. Okay, geil, hast du jetzt richtig geiles Ranking und dann verlierst du alles an Ranking.
Das war richtig nervig. Gleichzeitig kann es auch ein Risiko sein, zu viel zu kaufen, weil man nicht weiß, wie schnell man es los wird.
Genau. Und dann denkst du auf einmal, okay, ich kaufe jetzt 2000 Stück und dann machst du doch nur noch 3 Sales am Tag. Ja. So, und dann hatte ich irgendwann in Primetime so über 80.000 Euro Warenwert liegen, also Einkaufspreis-Warenwert. Dann dachte ich mir, deswegen bin ich ja rüber geswitcht auf Dropshipping, weil es einfach viel, viel, viel attraktiver für mich war.
Okay.
Deswegen war ich auch viel gehypter mit den ganzen ersten Sales und so. Mhm. Aber deswegen natürlich auch emotional Rollercoaster, wenn du so einen Tag machst du so 100 Gewinn, anderen Tag wieder minus 150 und so. Und
sehr interessant.
Ja. Aber das haben viele, ne? Dieses Auf und Ab. Und die verstehen das nicht.
Ja.
Also die fragen, wieso ist das so, mal kaufen die, mal nicht. Aber das ist im E-Commerce normal.
Ja, also
ist man nicht jeden Tag glücklich.
Du kannst halt genau das wieder ansetzen, was ihr auch gemacht habt, mit der Produktseite optimieren, dass du sagst, okay, ich optimiere jetzt nochmal die Offer, ich optimiere den Preis, ich gucke nochmal, was ich an den Creators anders machen kann, in der Zielgruppenansprache, ich kann die ganze Produktseite nochmal duplizieren, eine ganz andere Zielgruppe abholen. Das kann man alles machen, bis zum gewissen Grad, finde ich, ist das immer sinnvoll. Und irgendwann musst du auch sagen, Digga, ich lasse es jetzt sein. Weil bei diesem Lash-Kit, wo dieses Auf und Ab war, einer meiner ersten Launches, da habe ich dann relativ schnell das gelassen, weil ich bin wirklich all-in gegangen, bei jedem Launch immer. Ich bin immer all-in gegangen und gesagt, okay, Creatives mache ich immer so gut ich kann, Copies und alles. Und
dann kommen wir wieder zurück zu Walter. Ne? Danke für das kleine Interview.
Gerne. Wir können ja nochmal ein extra Interview drehen.
Sehr gerne.
Ich setze mich einmal dahin. So.
Wer das wirklich möchte, ne, schreibt das.
Schreibt in die Kommentare, aber ich glaube, die meisten kennen meine Journey.
Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Wenn dir der Podcast oder die Folge besonders gefallen hat, dann nimm dir doch mal gerne 10 Sekunden Zeit und bewerte einfach mal mit 5 Sternen auf hier iTunes oder Spotify und teile es auch gerne mit deiner Community, an anderen Dropshippern, an anderen E-Commercelern, die von diesem Wissen erfahren müssen, die auch diesen Value brauchen, weil wir hauen ja ohne Ende kostenlosen Value raus, deswegen teile es gerne mit der Community, die du hast und bereichere deine Mitmenschen positiv und deshalb wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Zuhören und beim Value-Tanken.
Genau, die Frage wäre jetzt von mir nochmal, die interessiert mich. Welche Sorgen hattest du im ersten Jahr, wo du mit Dropshipping angefangen hast? Ne? Und ob die Sorgen dann genommen worden sind, als du mit uns im Coaching gestartet bist? Genau.
Also, ich kann mich noch erinnern, das Jahr war zu Ende und dann habe ich so geguckt, ey, ich habe 100.000 Euro gemacht, aber da ist nichts hängen geblieben.
Wie viel waren da hängen geblieben?
Also, mit allen Kosten abgezogen, hatte ich dann 2.000 Euro.
Von 100.000 Euro?
Ja. Netto, also es war voll wenig und ich dachte so, ey, guck mal, was ist das für eine...
Aber du hast es nicht sofort gemerkt, ne?
Ja, erst wo mein Steuerberater mir geschrieben hat, er so, ey, lohnt sich das noch? Und dann zieht er
Hat er dir das gesagt? Er zieht mich noch so runter,
ey, lohnt sich das eigentlich?
Und das ist schon hart, wenn der Steuerberater dich fragt, ob sich das überhaupt noch lohnt.
Und ich so zu ihm, ich so, ey, warte mal ab, das ist mein erstes Jahr, habe ich geschrieben. Aber
eigentlich muss er dir das sagen, warte ab.
Ja,
so,
eigentlich muss er mich. Und ich habe so innerlich aber so gedacht, ey, irgendwie hat er recht.
Das demotiviert ja auch nochmal, ne?
Er hat mich voll runtergezogen. Und ich war so in der Sonne, also mir ging es richtig schlecht an dem Tag, kann ich mich nur erinnern. Und ich dachte, ey, irgendwas mache ich falsch, ne? Das kann ja nicht sein.
War das dann so Anfang 2024 oder wann?
Genau.
Ja, okay.
Wo ich dann diese Nachricht von ihm bekommen habe.
Okay. Also bist du noch kein volles Jahr bei uns?
Nee,
Februar nicht. Bist du ja bei uns,
genau,
habe ich noch vorhin geguckt.
Genau. Ja. Und dann habe ich ja gesagt, ey, ich gebe nicht auf.
Mhm. Und warum?
Weil ich denke, viele hätten aufgegeben in dem Moment, aber ich habe schon so viel investiert und ich habe gesehen, ich bin nah dran. Also man muss halt auch das Positive draus ziehen. Ich habe gesehen, ich bin nah dran. Ich muss einfach nur mit dem Gewinn hoch und... Ja, jetzt aufzugeben wäre im Nachhinein schade, wenn ich das bereue. Ja. Deswegen habe ich weiter.
Ja, du hast ja gesagt, okay, ich gebe nicht auf, du bist nah dran, du hast so viel investiert. Aber du musst doch irgendeinen Punkt haben oder was weiß ich, so eine Person, wo du sagst, ey, guck mal, bei ihm funktioniert es. Mhm. Es muss ja funktionieren.
Ja, das gab es immer.
Stimmt, wie hast du deinen Glauben gestärkt?
Richtig.
Also erstmal, ich folge bei Instagram auch anderen Coaches und die haben auch Erfolgsteilnehmer. Also das motiviert mich halt.
Ja.
Und ich gucke da täglich rein. Ich folge gar keinen Frauen mehr, weil die lenken nur ab. Ehrlich, ich folge nur noch so Erfolgscoachen und alles und andere Leute, die Dropshipping machen. Und dann, ich fütter mein Gehirn nur mit.
Aber es gibt ja auch viele, die bezweifeln das stark. Die sehen das und sagen, ja, ist alles fake. Also du hast dann schon gesagt, ich glaube da dran, wenn andere schaffen, schaffe ich das auch. Aber du hättest ja auch sagen können, das ist ja nicht echt alles.
Ja, ist ja echt, weil...
Okay, weil du auch schon Umsätze gemacht hast. Ja, genau. Deswegen konntest du es mir glauben.
Also für mich war es greifbar.
Okay.
Genau. Ja. Okay. Ja, aber viele Leute, da hat er einen guten Punkt erwähnt,
ja, das stimmt,
die aber keinen die, Umsatz gemacht genau, ja. haben oder noch nicht mal angefangen haben, denken sich, Schauspieler.
Ja. Ja, genau, die müssen sich halt Interview von Mick anschauen, wo wir so alles offenlegen. Ne?
Ja, ja, true. Okay, und dann zweites Geschäftsjahr, wo du mit uns gestartet bist. Was waren da so für Probleme und Sorgen? Wie haben wir das gelöst? Oder hast
also
gelöst?
Umsatztechnisch und gewinntechnisch gab es keine Sorgen mehr, weil es lief. Ich hatte übelst die Probleme auf einmal mit den Steuern, weil... ich möchte nicht schlecht reden über irgendwen, aber genau, mit meinem alten Steuerberater lief es nicht so gut.
Ja.
Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, er hat nicht so einen Überblick. Aber ich will ihm nichts unterstellen, kann auch sein, dass er viel zu tun hatte. Aber es wurde halt nichts gemacht. Und ja. ich hatte auch Fehler in der Buchhaltung, aber einfach, weil ich unwissend war.
Ja.
Genau, und dann hat...
Du hast auch nicht richtig prüfen können und so weiter.
Genau,
ne?
Ich habe ja. ja gar keine Ahnung, dass es nicht passt. Ja. Erst als er es mir gesagt hat und ich habe nicht verstanden, warum es nicht passt.
Was war da jetzt dein dickes Learning daraus?
Mein dickes Learning ist, ich hätte viel früher reagieren müssen. Also ich hätte viel früher sagen müssen, ey, guck mal.
Wir haben aber jetzt, wo hättest du reagieren können, wenn du es nicht besser weißt vorher?
Ganz einfach, indem er 2 Monate lang nichts eingereicht. Okay. Ich konnte die Steuer nicht zahlen, da hätte ich ja reagieren
ein
müssen.
Ein bisschen nachhaken, so
genau, wie es stand. Was ist los? Aber ich habe nicht nachgehakt.
Du hast dich fallen gelassen, so ein bisschen.
Ich habe gesagt,
okay.
ach, er macht das schon.
Okay,
und das war falsch. Ich hätte nachhaken müssen, was da los. Ich kriege das geregelt, wenn nicht, wechsle ich.
Ja.
Und, ich habe jetzt gewechselt, aber das hat sich lang gezogen und dann kriegst du diese Mahnungen vom Finanzamt. Ja. Also das ging mir schon sehr nah, aber ich fand es gut, dass ich mit dir darüber sprechen konnte. Genau.
Ja, ich weiß noch, wo wir intensiv darüber gesprochen haben und was da auch da zu tun ist. Auch da wieder, selbst wenn du diese Mahnungen kriegst, die Leute scheißen sich halt oft richtig ein, aber am Ende des Tages ist es auch nicht so schlimm, weil du kannst immer alles so ein bisschen rauszögern und so weiter und du zahlst es ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass du auf einmal flüchtest oder sowas,
ja,
weißt
genau.
du, deswegen...
Also Mama hat ja keinen Steuerbetrug.
Ja, genau, deswegen muss man sich da eigentlich auch keine Sorgen machen, weil du hast ja das Geld zurückgelegt, du hast ja alles da und deswegen braucht man sich da auch nicht so viel Kopf machen.
Du hast dich ein bisschen geärgert mit dem ersten Steuerberater,
genau.
ne? Weil er unzuverlässig war und der war aber extra auf E-Commerce spezialisiert.
Ja, genau. Ja.
Danach hast du dir einen rausgesucht, der ganz normal...
Nee, eine Steuerkanzlei habe ich dann genommen.
Okay, alles klar.
Also ich kann auch begründen, warum. Ja. Also ich würde auch jeden empfehlen, der im Bereich einen Umsatz macht wie ich, zu einer Kanzlei zu gehen, weil da sind viele Ansprechpartner. Meiner hat das allein gemacht. Du erreichst ihn nicht, er kommt nicht hinterher, ist unzuverlässig, hat selber wirklich viel zu tun und wichtigere Kunden.
Ja.
Deswegen gehst du in einer Steuerkanzlei, die haben viele Mitarbeiter, hast einen Ansprechpartner und am Ende ist wirklich diese Kommunikation, habe ich gemerkt, sehr wichtig, weil wenn du Rückfragen hast, kriegst du sofort eine Antwort und ist viel wichtiger als, das ist voll der Experte und der hat große Kunden. Ich würde halt wirklich darauf achten, dass man eine gute Kommunikation und Zuverlässigkeit hat, weil das...
Das ist ja das, was ich auch immer sage, weil die meisten denken, sie brauchen einen Spezialisten extra für E-Commerce, einen Steuerberater, deswegen hast du den ja auch am Anfang genommen.
Genau.
Und dann hast du vielleicht die Gefahr, dass der unzuverlässig ist, weil ich predige auch immer, ey, seit Jahren sage ich, ey, du brauchst einfach nur einen Steuerberater, der zuverlässig ist. Weil was macht ein Steuerberater? Er verbucht deine Belege einfach nur. Du gibst ihm die Umsätze durch, die ganzen Rechnungen gibst du ihm durch und stellst Rückfragen. Und er hält die Fristen ein, was du wann abgibst.
Mein Problem hätte ganz einfach behoben werden können, wenn er ein offenes Ohr für mich hätte. Ich wollte in andere Länder verkaufen, er hätte sagen können, ey, das passt nicht, pass auf, mach das so und so, fertig. Aber ich habe falsch gemacht, weil er nicht kommuniziert.
Ja, ja.
Und für mich, also ab jetzt auf Platz Nummer 1, egal mit wem ich zusammenarbeite, ist halt diese Kommunikation, dass sie da ist.
Zuverlässigkeit und Kommunikation, das hast du mit allem, mit dem du zusammenarbeitest, egal ob mit deinem Supplier, egal ob mit deinem Coach oder Coaches sozusagen.
Mit deiner Partnerin.
Mit deiner Partnerin, no joke, überall, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Du willst immer Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und dann einfach sprechen über Sachen. Dann soll der Supplier lieber sagen, ey, wir haben gerade eine schlechte Charge und so, dann kannst du damit arbeiten.
Genau,
anstatt, dass es hintenrum dann passiert und dann bist du so der Gearschte. So.
Genau.
Und das gleiche jetzt mit solchen Sachen und deswegen ist bei den Steuerberatern und allen anderen auch einfach nur wichtig, voll zuverlässig, voll ehrlich und deswegen auch Kanzlei lieber, weil du hast da mehrere Mitarbeiter, wie du schon sagst, weil wenn du nur eine One-Man-Show hast, hast du immer die Gefahr, dass er halt überrumpelt wird und viel zu viele annimmt so, ne?
Genau.
Und halt auch noch sehr hohe Preise hat, weil bei einer Kanzlei, das sind ja auch nur Prozesse, die optimiert sind sozusagen, die Mitarbeiterin ist vielleicht 20 Jahre jung, aber sie wurde so gut eingearbeitet, dass sie weiß, wo sie welche Belege einfach wie einpflegt. Das ist nur Fleißarbeit eigentlich.
Das ist eine Steuerfachangestellte, die macht das dann und fertig.
Genau, genau.
Ja. Warum bist du erst jetzt dabei nicht und bei den anderen teilen wir nicht.
Warum bin ich jetzt dabei?
Genau, also warum habt ihr das entschieden?
Weil ich wohne ja nicht in Hamburg, ich bin weiter weg. Mhm. Und das kommt einfach auch cooler rüber, weil du siehst ja, dass ich viel Feedbacke, die Leute. Ja. Ne? Und dass die Leute dann, bevor sie in Coach kommen, dann kennen sie mich ja gar nicht.
Ach so,
das heißt, wenn ich jetzt hier dabei bin, sehen sie, ey, das ist nicht nur er, sondern ich bin da, ich feedbacke auch. Und dann lernen die mich hier schon und dann wissen sie sich, worauf sie einstellen.
Genau.
Wenn sie sich vorher so bewerben, denken sie, nur er ist da, er gibt das. Und dann ist es komisch, wenn auf einmal, weißt du?
Ja, verstehe.
Wie war es aber für dich dann der erste Eindruck, als du gekommen bist im Coaching? Da hast du ja auch erstmal
nicht
in der Space gehabt.
Ich wusste nicht, dass du da bist, bin
genau.
Und warst du ihn dann als Coach trotzdem direkt angenommen?
Safe.
Also warum?
Ja, Ahnung, ne? Also, und auch seine Präsenz. Also er ist sehr...
autoritär.
Genau. Mhm. Und wenn er halt reinkommt, sehr selbstbewusst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich immer sage, Junge, halt's Maul.
Hat bisher keiner gesagt, oder?
Noch nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Super,
dann werden wir die Location switchen. Walter hat viel geredet, er hat wahrscheinlich sehr viel Hunger jetzt auch.
Genau.
Der Kameramann
viel auch. Energie gekostet.
Genau. Wir müssen erst einmal, bevor wir über Walter sprechen können, noch mehr Energie tanken.
So ist es.
Es ist so, ich habe verschiedene Freundeskreise und mit manchen, die kenne ich seit der Kindheit zum Beispiel. Mhm. Und mit denen chill ich auch gerne und da redet man halt nicht über Business oder so. Und das tut mir dann auch immer gut, also dass man einfach nur so Scheiße labert. Und
dass du nicht nonstop nur Business hast,
genau,
ne?
Genau, ja. Also mit denen treffe ich mich auch manchmal. Guck, aber es gibt auch Phasen. Also jetzt, wo ich die 100k gemacht habe, da bin ich fast gar nicht rausgegangen. Halt nur meinen Sport gemacht und genau.
Ja.
Also es ist immer unterschiedlich. Aber eine Freundin habe ich nicht und will ich auch irgendwie gar nicht.
Willst du gar nicht?
Weil, ich kann es auch erklären, es ist sehr schwer, eine Frau zu finden, die das so supportet. Weil du hast wenig Zeit, die, auch dieses WhatsApp, die wollen immer schreiben und so. Und wenn du nicht zurückschreibst, drehen die durch. Und es ist halt sehr verrückt, dass viele Frauen einfach kein Verständnis für sowas haben. Und genau, also deswegen vielleicht...
Deswegen ist es auch nicht so einfach, die Richtige zu finden, ne?
Korrekt. Und ich denke so, ich bin gar nicht auf Suche, also ich will nicht. Außer es ergibt sich jetzt.
Es kommt dann halt, ne?
Genau, wenn es kommt, dann safe.
Das ist ja eh nicht so ein Ding, dass man, wo man sagen kann, ey, ich habe jetzt Bock, nächste Woche eine Freundin zu haben.
Ja, genau. Also ich denke schon, dass man so ein bisschen aktiv werden muss.
Aber du warst doch einmal in Thailand, da hättest du schon auch sagen können, ich hab Bock auf eine Freundin.
Das wären dann eher Freunde.
Ich äußere mich hierzu nicht.
Nein, Spaß. Musti, was ist dir aufgefallen bei Walter, was Besonderes, so im Gegenzug zu anderen Teilnehmern?
Er steckt viel Arbeit rein, also man merkt bei ihm, dass er es auf jeden Fall will. Ne? An seinen Arbeitsstunden, er arbeitet viel. Er macht das auch gut und fleißig, er macht es richtig. Ne, es ist nicht nur so Larifari, so mach mal das und dann, ja, okay, ich habe keinen Bock mehr. Und weil er nicht weiterkommt, schickt er einfach das so schmutzig ab, so seine Ergebnisse, sondern er macht sich Gedanken, sitzt diszipliniert an seiner Arbeit und dementsprechend sitzt er auch deswegen hier.
Ja.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Was mir aufgefallen ist bei dir, ist, du bist sehr viel auch in den Calls immer dabei. Stellst immer sehr viel Fragen auch in den Calls. Das ist sehr gut. Also du bist immer sehr, sehr, sehr aktiv in den Calls. Selbst wo du dann diesen 100k-Monat hattest, bist du nicht irgendwie abgehoben geworden und so, ich weiß jetzt, wie es geht und so weiter, sondern konstant weiter in den Calls dabei. Und das sehe ich auch selten bei Leuten. Auch also, selten bei erfolgreichen Teilnehmern. So, ne? Du siehst dann, wenn du in die Aufzeichnung der letzten 3 Jahre bei uns reinguckst, wir zeichnen ja alle Calls auf, so, siehst du dann schon noch die ganzen anderen erfolgreichen Teilnehmer, alle möglichen Leute. Aber die hören alle irgendwann auf, sozusagen. Ne?
Ja.
Und das ist halt immer so ein Fehler, weil am Ende des Tages kriegst du weiterhin Input von Musti, von mir in den Calls. Und das ist halt.
Man lernt auch von den anderen. Also, wenn ich jetzt in den Calls manchmal drin bin, da kriegst du immer Sachen mit, dann denkst du, wow, cool, das muss ich mal ausprobieren oder sowas. Ja. Und wenn man nicht dabei ist, kriegt man das nicht mit. Auch jetzt mit Google Ads. Also,
das weiß man halt vorher nicht.
Genau,
ne?
Also, man ich wusste gar nicht, wie Google Ads funktioniert. Und du hast mir jetzt diesen Framework durchgeschickt.
Ja.
Und ich habe mir das angeguckt und da ist das mit Keywords und so. Ich wusste das ja gar nicht. Ich dachte, das ist ja genauso wie mit, wie heißt das, wie bei Facebook, dass man einfach so Bilder oder Videos schaltet.
Ja.
Und genau, also man lernt halt dazu und dann hat man auch wieder viele neue Fragen. Wenn man nicht in den Calls dabei ist, dann ergeben sich diese Fragen halt nicht und dann wird man
vor allem, es kommen ja auch immer wieder neue Themen, ne? Ja, deswegen ist es immer wichtig, da auch up to date zu bleiben sozusagen. Deswegen finde ich schon wichtig.
Ich habe noch ein paar Fragen zu diesem Event.
Ja.
Was sind da so die Themen? Also
Alles Mögliche, um einfach mehr Umsatz und mehr Gewinn zu machen tatsächlich. Also Mindset-Themen haben wir dabei. Wir haben aber auch so Picture Creatives, wie man richtig geile aufsetzt, allgemein Creative Konzepte, weil Jonathan und Natalie werden da auch sprechen, Diego wird sprechen, Musti wird sprechen, ich werde sprechen, also 5 Speaker und alles zum Thema Creatives, also heißt viel mehr Traffic bekommen, aber auch ja, alles zum Thema
und
Conversion.
Die Creatives, und so. Die Creatives sehen wir dann auch?
Die sieht man auch, Also wir bereiten da richtig geilen Value vor. Das ist nicht einfach nur so, wir labern nur Mindset-Stuff. Wird auch vorkommen, ist auch wichtig.
Ja.
Aber es wird genauso auch richtig gute, intensive Praxissachen sein. Wirklich, wo du sagst, okay, hier sind 10 Creative-Konzepte. Oder zum Beispiel Natalie wird auch einen richtig geilen Vortrag haben mit, wie du zum Beispiel richtig effizient Videomaterial filmen lässt von deinen ganzen Creatoren, damit du, keine Ahnung, 20 Creators daraus machen kannst, weil sie einen Satz dann da gesagt hat und so weiter. Also richtig so eine Struktur, was das Ganze angeht. Und das wird dann auch im Training geupdatet und so weiter und so fort. Alles, was die dann mit gesagt haben. Und was wir eh noch machen wollten, da habe ich dich ja auch mal gefragt. Die Picture Creators fand ich bei dir immer sehr, sehr, sehr schön, ästhetisch und so, dass wir das auch mal im Training mit reinhauen.
Ja, ich weiß.
Dass du mal von Scratch aus zeigst, ey Leute, so mache ich meine Picture Creatives, so könnte man das bei dem Produkt, Produkt machen. Deswegen, das können wir demnächst auch mal zusammen machen. Das heißt, wenn du als Zuschauer das hier gerade siehst, kann es sein, oder du als Teilnehmer, dass es schon im Training online ist. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Wochen mit dir auch mal
angehen. Können wir machen.
Und weil das, finde ich, war bei dir sehr besonders.
Ich kann ja
im Gegensatz
von diesen, von diesen Barfußschuhen die Creatives zeigen.
Ja.
Da hatte ich ein paar gute,
ja.
Weil die verkaufe ich ja sowieso nicht mehr.
Genau, und wir machen einmal auch welche von Scratch, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt Rückengeradehalter oder noch irgendein anderes Produkt, dass die Leute auch richtig checken, den ganzen Denkprozess dahinter, wie du die Creatives überhaupt machst. Nicht einfach nur, ey, das ist eine geile, weil das ist ja easy, dann kann man einfach irgendwelche Picture Creatives zeigen vom Markt.
Es ist ja auch wichtig, was da drauf steht.
Also genau.
Das macht auch sehr viel aus.
Ja, voll.
Weil so holt man ja die Zielgruppe ab. Und voll. Ich glaube, viele verstehen das nicht, weil ich sehe bei vielen Leuten, also ich habe auch ein paar Freunde, die das machen, und die schreiben dann irgendwie zu viel drauf und erst das Problem viel zu lang und dann die Lösung viel zu lang.
Ja.
Und das muss halt kurz und knackig sein immer.
Safe.
Am allerbesten ist halt so wenig Worte wie möglich.
Ja.
Und so präzise
wie
möglich, ne?
Ja.
Dass so zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin... Was weiß ich, ein Fan von Basketball, aber damit ich da mehr Leistung erbringe, fehlt mir das und ich habe dieses Problem. Und wenn du das nur als Headline hast, 1 bis 4 Worte, fühle ich mich sofort angesprochen.
Ja, es muss halt simpel sein und vor allem auch der Text muss einfach groß sein bei Picture Creatives, ne? Weil diese ganzen kleinen Texte, die sieht man sehr, sehr schwierig immer auf dem Handy so. Die meisten haben das nicht so groß im Fullscreen und so, deswegen ist das auch immer wichtig.
Zum Beispiel, ich habe
halt auch nicht überladen. Viele überladen ihre Picture Creatives.
Ich habe zum Beispiel eine Creative gesehen von Boxspringbett. Genau, da stand drauf, so viel Platz, du brauchst Navis zum Kuscheln. Das ist zum Beispiel
Das ist eine geile Copy.
Das ist eine richtig gute Copy.
Ja.
Genau.
Du hast ja erzählt, du hast 100.000 Umsatz gemacht.
Ja.
Im ersten Jahr.
Mhm.
Davon 2.000 Gewinn.
Ja.
Aber was genau hast du geändert, dass du dann nachher... Umsätze hattest, aber mit so viel Gewinn, dass du deinen Vollzeitjob kündigen konntest?
Also erstmal ganz wichtig, Profitario, dass man trackt, wie viel bleibt wirklich über, dass man Überblick hat.
Ja, und vorher hattest du keinen Überblick, ne?
Nee, also ich dachte, yo...
Du hast nur das Geld auf dem Konto gesehen.
Ich dachte so, yo, Row ist heute 2-0, morgen 3 und ja, am Mittwoch war es 1-6, egal, passt schon irgendwie. So, da hat man gedacht. Und genau... Und dann noch die Retouren und alles und dann siehst du, ey, da bleibt nichts.
Ja.
Und deswegen ist wichtig, also Profitario ist sehr wichtig.
Ab wann sollen die Leute Profitario sich, weil das kostet ja auch Geld, ab wann soll man das nutzen?
Also wenn man konstant so pro Tag 500 Euro macht, Umsatz.
Okay, vorher nicht?
Nee, vorher ist es unnötig, weil
es kostet
man muss erstmal auf diesen Level kommen.
Und also, man kann es auch manuell ausrechnen. Also wenn man nicht so viel Sales macht, ist es sehr schnell selbst ausgerechnet. Deswegen muss man gar nicht sofort dann Tools haben von Anfang an.
Ja, das ist sehr wichtig, weil die Leute denken immer, ey, ich brauche das, ich muss das machen, ich hole mir diese kostenpflichtige App. Aber wenn du das noch gar nicht benötigst, dann gibst du unnötig Geld aus.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Okay, und weiter? Erstmal Profitario, damit man die Ausgaben im Überblick hat.
Ja, und dann noch sich nicht nur auf eine Creative verlassen, weil die stirbt irgendwann aus, sondern auch den Muster dahinter verstehen. Also wenn eine Creative gut funktioniert,
ja.
Nach einem bestimmten Muster, zum Beispiel, es gibt verschiedene Creative-Arten, aber das lernt man auch im Training. dann macht es halt nicht Sinn, sich um 360 Grad zu drehen und einen komplett anderen Creative Art zu machen.
Ja.
Wenn man gerade sieht, ey, diese Methode funktioniert, dann änderst du es ein bisschen um und machst mehr davon.
Genau.
Also man muss schon irgendwann auch neue Methoden ausprobieren.
Genau, das ist auch
aber,
sehr wichtig, was du gesagt hast.
Wenn man skalieren will, dann erstmal wirklich sich auf das, was fokussiert.
Ne? Genau. Weil das, davon lebt man halt.
Ja, genau, davon lebt man dann. Also es macht wenig Sinn, wenn man eine Bauchtasche verkauft und jetzt wie bei ihm jetzt, wie bei Mick, bei dem Fall. Und dann machst du einfach so ein Interview auf einmal auf der Straße. Man kann es ausprobieren, aber mach du erstmal das, was funktioniert, dass Geld reinkommt.
Ja.
Also bevor man es spendet.
Ja, safe. Bestehende Konzepte viel mehr von machen und dann neue Sachen immer wieder mittesten. Ne?
Genau.
Das ist auch, was viele vernachlässigen. Die testen nur neue Konzepte, Tausende. Aber anstatt das, was gut funktioniert, schon mal noch mal viel mehr zu machen mit verschiedenen Creatoren und Co. Ne? Auf jeden Fall.
Aber zu Beginn ist das natürlich sehr wichtig, ne? Das vernachlässigen.
Safe, viele Leute zu Beginn musst du viele Konzepte machen. Auf jeden Fall.
Ja, weil viele Anfänger auch, das war auch bei mir im alten Coaching, die testen ein Konzept aus und dann geben die auf. Und das macht ja gar keinen Sinn. Weil man kann Bilder machen, Videos. Dann, ja, je nachdem, ob man jetzt die Möglichkeiten dazu hat oder nicht, selber die Videos aufnehmen, also wenn man vor die Kamera möchte. Es gibt verschiedene Konzepte auch.
Ja, ja, voll. Nice.
So, Walter. Hm. Mich würde noch mal interessieren, du hattest dein erstes Interview mit Mick in welchem Monat? 2024?
Juli.
Juli. 50.000 Euro Umsatz, ne?
Geknackt, ja.
Und da hattest du ja noch deinen Vollzeitjob, richtig?
Nee, da nicht mehr.
Da nicht mehr schon? Nee. Okay.
Wann hast du denn gekündigt?
Im Mai. Also Mai. Zum 1. Mai war ich frei.
Dann war okay, ab welchem Monatsumsatz, ab welchem Gewinn im Monat hast du dich dafür entschieden, deinen Job zu kündigen?
Ich hatte 5-stelligen Gewinn.
Ja.
Und auch guten Puffer auf mein Konto.
Ja.
Dann habe ich mit Mick gesprochen und ja, dann hat es halt
Sinn gemacht. Und den Puffer nur durch Dropshipping oder auch schon davor?
Nee, ich habe sehr viel gearbeitet und
okay. Nicht
so viel Geld ausgegeben.
Ja.
Ich hatte auch 2 Jobs, also.
Ja. Hättest du deinen Puffer nicht gehabt, würdest du mit dem 5-stelligen Gewinn auch den Job kündigen?
Nein.
Nee?
Mm-mm.
Okay.
Ist aber auch sehr vernünftig. Also finde ich eigentlich ganz gut. Weil es gibt Leute, die auch manchmal zu früh das machen.
Mhm.
Aber da bisher ist es bei keinem Teilnehmer zum Glück bis jetzt passiert, weil wir da ja immer beraten. Aber
genau.
Hast schon vernünftig gemacht.
Ja, ich kann mich nur noch mal daran erinnern, dass du deinen Job, du hattest so Ängste, deinen Job zu kündigen, ne?
Ja.
Den nächsten Schritt.
Ich wusste nicht, ob ich vielleicht zu früh bin, weil ich dachte vielleicht, bin ich einfach so übermütig.
Manchmal macht man das ja auch so, erstmal von 40 Stunden auf 20 oder 30.
Mhm.
Du hast komplett gekündigt und du wolltest das, glaube ich, erstmal nicht. Du hast mit Mick gesprochen, ne?
Ich wollte es,
aber
ich war mir nicht sicher, ob es der richtige Schritt ist.
Ob es zu früh ist vielleicht,
genau,
ne?
Genau, ja, ja. Deswegen habe ich mit Mick gesprochen.
Was hat denn Mick dir so gesagt?
Ja, dass ich es machen soll, weil...
Nur das, mach das.
Mach das, ist okay.
Ja, ich glaube schon, ihr habt euch einfach die ganze Lage, dein Kapital, was du hattest, wie viel Gewinn,
etc. Genau.
Und dann hat es gepasst, ne?
Genau, okay. Und auch mit dem Puffer. Und dann hat er auch gesagt, wenn man mehr Zeit hat zum Investieren, dass
dann
auch bessere
Ergebnisse
raus, kommen.
Genau.
Du hast ja auch sehr günstige Fixkosten zum Leben. Was wir da ausgerechnet haben, ich glaube, es waren 1.000 Euro, 1,3
also
oder sowas.
Jeden Monat 1.000 Euro mit Essen und allem drum und dran.
Ja, schon sehr wenig. Also mit dem Puffer, den du da hattest, das war ja jahrelang...
Ich komme aus so einer Kleinstadt, ne? Das ist nicht so...
Ja, das müsste jahrelang ja dann schlecht laufen. Das ist sehr unwahrscheinlich.
Genau,
ne? Du hast
also
ja
mit
schon
dem Puffer, was ich auch heute habe, müsste es 2 oder 3 Jahre schlecht laufen.
Das ist ja geil.
Ja.
Aber du hast anfangs, wie viel Zeit hast du anfangs investiert? Also du hast bei uns dann im Februar 2024 gestartet im Coaching.
Mhm.
Wie viel Zeit hast du investiert für das Geschäft immer neben dem Vollzeitjob?
Jeden Tag 3 bis 4 Stunden und am Wochenende dann 8 oder 9.
Okay, also das ist so dieses Klassische. Wir hatten ja letztens bei dem Daniel, da hat er so 60, 70 neben seinen Vollzeitjob Stunden investiert. Du hast ja dann eher so 20, 30, ne, die Woche investiert.
Also ich habe ja auch meine Hobbys beibehalten.
Ja.
Ich spiele noch Fußball und gehe auch in den Gym und ich habe jetzt nicht mit den Sachen aufgehört, weil ich wollte auch ein gesundes,
Work-Life-Balance.
Genau. Es ist kein Work-Life-Balance für mich. Ich finde, es unterstützt einen auch beim Business. Also, wer keinen Sport macht, der tut sich nur Ungutes, ne? Weil du wirst mit der Zeit unattraktiver und du merkst auch vom Körper her, dein Körper ist nicht mehr so leistungsfähig. Du bist öfter müde, weil du einfach keinen Sport machst. Und ich finde, wenn man im Business erfolgreich sein will, dann muss man halt auch Sport machen. Sonst wird man später mit der Zeit merken, okay, ich habe jetzt Geld, aber ja toll, du bist krank. was hast du jetzt davon? Also deswegen.
Vor allem ist es auch super, um Stress abzubauen, ne? Das ist halt auch das Geile. Ja, weil gerade heute in dieser digitalen Zeit, wir haben nur noch mit Bildschirmen zu tun, die ganze Zeit Handy, Laptop und so weiter. Deswegen ist Sport da auch ein super Ausgleich.
Genau, also man kann auch abschalten, wenn man beim Sport ist. Ja, also für mich ist das schon wichtig. Also für mich ist das so ein Teil des Erfolgs. Also ich rate jedem, Sport zu machen.
Ja, ich wollte einsteigen zu dem Punkt, den wir im Auto besprochen haben. Mhm. Da hattest du ja gesagt, 2000 Euro Gewinn bei 100.000 Umsatz. Mhm. Was hatte ich dann?
Beim ersten Jahr.
Im ersten Jahr. Und was waren so die Veränderungen, die du gesagt hast, dass du dann mehr Gewinn halt übrig hattest? Du hast ja schon mal gesagt, erstmal die ganzen Ausgaben berechnen, Profitario.
Genau.
Aber du hast ja auch selber empfohlen, erst so ab einem bestimmten Umsatz täglich lohnt es sich, Profitario zu installieren.
Genau.
Aber was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt jemand, der neu anfängt mit Dropshipping und ich habe irgendwie nur ein Sell. Und ich habe sogar 0. Also ich habe zwischen 0 und 3. Wie komme ich denn jetzt von 0 und 3 zu 10, 20 Sales pro Tag? Was muss ich dafür machen? Also was hast du gemacht?
Erstmal, nicht jedes Produkt kann man skalieren, finde ich. Man muss erstmal verschiedene Konzepte ausprobieren. Die Creatives sind ja am Ende entscheidend und es ist eine Mischung aus allem. Es muss vieles passen, damit man skalieren kann. Und allein ist es halt schwer. Man braucht schon eigentlich jemanden, der drüber schaut. Aber wenn man jetzt alleine ist, dann erstmal Produktseite gucken. Woran könnte es liegen, dass die Kunden nicht kaufen? Mhm. Ist es zu ungenau, die Beschreibung? Weiß der Kunde nicht, was das Produkt wirklich macht?
Oder wie bei dir die...
oder das Offer.
Genau, Offer.
Und auch... auf den Pain eingehen, auch auf der Produktseite. Man muss seinen Kunden sehr gut verstehen, weil das Produkt, was ich verkaufe, verkaufen viele, aber ich habe einen besonderen Engel, den keiner benutzt. Mhm. Und das heißt, wenn der Kunde drauf kommt und genau in diesem Lebensbereich dieses Problem hat, genau das auf ihn zugeschnitten ist und dann die Beschreibung liest, die Bilder sieht und alles spricht ihn an, dann kauft er das ja eher, weil er fühlt sich ja voll angesprochen, als wie wenn ich das so allgemein auf meiner Seite halte. Und schon solche Sachen kann man verändern, also dass man wirklich ins Detail geht und so genau wie möglich seine Zielgruppe anspricht. Und auch bei den Creatives dann, wenn man jetzt an ältere Menschen verkauft, dass man auch ältere Menschen zeigt, zum Beispiel solche Sachen. Korrekt. Und dann verschiedene Creatives-Methoden. Man kann zum Beispiel bei Creatives nur das Produkt vorstellen, das ist zum Beispiel eine Methode. Aber man kann auch selber in die Kamera sprechen und über das Produkt erzählen und so tun, als würde man mit einer Freundin sprechen. Mhm. Also es gibt so viele Konzepte, die man erstmal alle durchtesten muss. Dann kann man sagen, okay, das Produkt funktioniert für mich ja oder nein. Mhm. Und,
Konzepte hast du was Geiles angesprochen. Wie würdest du Leuten empfehlen da draußen, also was du auch bei uns mit irgendwie gelernt hast, verschiedene Konzepte sich neu auszudenken?
Man muss halt die Werbebibliothek durchgehen. Ich bin jetzt nicht besonders kreativ, aber man sieht halt von großen Brands immer wieder was. Also,
wir lächeln gerade, weil wir hatten genau das Thema, bevor wir dich getroffen haben, muss man kreativ sein, um sich nicht neue Konzepte auszudenken für Creators. Nee,
also. Ich habe sogar gesagt, wenn man kreativ ist, dann kann es sogar sein, dass man nur als Neueinsteiger, spielt natürlich nicht, weil dann weiß man gezielt, wie man es einsetzt, die Kreativität, aber wenn man ist man zu kreativ, dann hindert man sich sogar zu Beginn daran. Und die Leute, die so richtig simpel sind, und wo sich der Kreative denkt, was, damit macht das Sales mit diesen Kackbildern?
Ja.
Also da hilft das einem sogar mehr. Aber vor allem, wenn du nicht kreativ bist, dann, wie du gesagt, kann man ja einfach in die Werbebibliothek reingehen.
Und auch ChatGPT fragen. Das habe ich auch gemacht. Ich so, ey, ich versuche dieses Produkt an diese Zielgruppe zu verkaufen. Wie kann ich es vermarkten? Dann kommt so eine ungenaue Antwort. Dann gehst du detaillierter drauf ein.
Genau, nee, das
ist richtig. Ich meine es so und so. Ich will es so und so.
Ja.
Und über Facebook will ich es. Über an die und die Zielgruppe, hast du eine Idee? Ja.
Der Spuck. Das ist gut, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Weil das machen die meisten nicht. Die sagen einmal ChatGPT, ich will das und das machen. ChatGPT gibt die erste Antwort und die übernehmen das.
Ja, genau.
Aber wenn man so ein bisschen Ahnung hat, merkt man, dass die erste Antwort ChatGPT gar nicht ist. Die ist schlecht.
Ja, die ist schlecht.
Außer du hast ein richtig geiles Prompt von Anfang an gegeben, aber dann musst du die weiteren Befehle geben und alles. Ne? Vor allem das Geile ist, du siehst schon die ganzen guten Konzepte, die funktionieren. Du siehst ja in der Werbebibliothek oder teilweise auch über AdSpy und so weiter, siehst du, wie lange welche Creatives schon aktiv sind bei anderen Brands. Das muss gar nicht mal deine Nische sein. Und dann siehst du, welche Konzepte da geil funktionieren. Zum Beispiel mit so einem Fragesticker oder sonst was kannst du auch machen.
Wenn wir schon bei Konzepte sind, ich habe ja mit dieser Creative-Agentur von dir zusammengearbeitet. Dann habe ich auch nochmal neue Konzepte kennengelernt. Zum Beispiel ein Konzept ist Konkurrenzvergleich. Dass man deine Brand mit anderen Brands vergleicht und sagt, warum deins ist besser. Und danach Social Proof ist auch ein Konzept.
Ja.
Ey, guck mal, sie und sie und sie kaufen es und dann zeigt man das so im Video mit den Bewertungen und alles. Also es gibt richtig viele Konzepte, die man ausprobieren muss.
Ja.
Was würdest du sagen, war dein erster Kanal, wo du, es gibt ja immer einen Kanal, mit dem man als erstes Erfolg hat. Mhm. Ne? Und dann kann man sich auch erstmal nur auf den fokussieren. Genau. Was war bei dir der erste Kanal?
Facebook.
Facebook? Also Meta? Okay.
Bei TikTok habe ich auch Umsätze gemacht, aber die waren nicht konstant. Mhm. Und meistens bei mir organisch. Also über Werbung schalten fast gar nichts.
Okay.
Ich will ganz kurz nochmal zu diesem Kreativthema zurück. Da haben auch oft Leute die Schwierigkeit, was sollen sie jetzt visuell zeigen? Also klar, wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, du kannst dich an Konzepten orientieren, was andere schon machen und das dann für dich implementieren. Aber trotzdem haben die Leute, die richtig unkreativ sind, was auch keine Schwäche ist, sogar wieder als Stärke gelten kann, weil dann kannst du simpel rangehen, recherchieren. Mhm. Und dann sage ich immer, wenn du sagst, bei der Handtasche meinetwegen, das ist ein Portemonnaie und eine Smartphone-Tasche in einem, als Copy, als Werbetext, dann zeigt das doch visuell. Also es ist doch nicht so kompliziert, weißt du, was ich meine? Und viele machen sich das da schwerer, als es ist tatsächlich, sondern wenn du schon die ganzen Pain Points, Benefits sammelst oder die Erklärung des Produkts, dann zeig einfach genau das visuell sozusagen. Ja. Wenn du sagst, dieses Kissen ist richtig gemütlich, dann wie kannst du Gemütlichkeit visuell darstellen? Ja. In denen eine Person dann so, voll gemütlich,
den
so weißt
Fehler habe ich früher auch gemacht und dann, den machen viele Anfänger. Man macht eine Creative. Und zum Beispiel geht es dann darum, man schreibt unterm Werbetext, du hast keine Knieschmerzen mehr, dann zeigt doch jemand, der Knieschmerzen hat. Und man macht das aber nicht, zeigt das Produkt, was mit dem Geschrieben nichts zu tun hat.
Genau.
Das ist auch ein Fehler.
Genau, und das ist sehr simpel. Also wirklich das Geschriebene, und deswegen ist auch diese Brand Identity Sheet, wie wir es im Training haben bei uns, wo wir einmal aufsetzen, wer ist die Zielgruppe, an wen genau verkaufst du, welche Lösung, welches Problem wird adressiert, welche Ziele und so weiter haben diese Zielgruppe. Und wenn du da genug Recherche betreibst für deine Zielgruppe, was auch nicht schwer ist, dann hast du es viel leichter mit den Creatives auch. Das sagen wir halt immer wieder. Deswegen das nochmal zum Thema, man muss gar nicht mal so kreativ sein, was das angeht. Ne? Ja.
Würdest du bei jedem Launch Bilder und Videos antesten oder immer nur Videos?
Also ich würde beides, weil du hast ja nichts zu verlieren. Also
Und mit einem hast du ja mehr Erfolg, mit einem erstmal weniger.
Genau.
Wie sieht es bei dir aus?
Bei mir war es so, ich war immer in Bilder gut und früher habe ich nie Videos getestet, und weil ich dachte, ey, ich kann Bilder, reicht doch. Aber es ist halt dumm, weil manche Menschen fühlen sich von Videos mehr abgeholt und genau, man will ja am Ende so viele Zielgruppen wie möglich.
Kann das sein, dass du dein erstes Interview sogar fast nur mit Bildern Ads hattest?
Fast ja.
Genau.
Ja.
Und ich hab dir mal gesagt, mach mehr Videos, du machst kaum welche. Und du hattest ja, glaube ich, so Hemmungen da reinzugehen, weil du es nie getan hast, ne?
Weil ich dachte, es ist verschwendete Zeit. Weil ich dachte, guck mal, ich will Umsatz machen, warum soll ich jetzt meine Zeit in Videos investieren?
Weil du erstmal lernen musstest,
genau,
ne?
Genau, ich hatte gar keinen Bock drauf, aber am Ende war es gut, dass ich es gemacht habe.
Okay, genau. Und was machst du gerade so an Creatives? Wie viele lieferst du pro Woche ab?
Also ich habe mir selber so eine Regel gemacht, dass ich jeden Tag 4 Creatives nachschieße.
Okay.
Und das habe ich dann auch gemacht.
Und wenn du in einer Woche jeden Tag 4 machst, sind das 4 Videos oder 4 Bilder?
Also Bilder packe ich immer in eine Kampagne und die Videos auch immer in eine Kampagne.
Ja, also machst du insgesamt 8 Creatives, also 4 Bilder und 4 Videos pro Tag.
Ja.
Ja, so, das ist stark.
Aber bei den Bildern, also man muss halt auch so ein bisschen Systeme entwickeln. Ich mache das zum Beispiel bei den Bildern sehr schlau. Ich tausche einfach nur, ich lasse das Bild so, den Spruch gleich, und tausche einfach nur die Bilder aus. Das geht schnell.
Okay, verstehe, Also Copy bleibt, weil die gut
Copy
funktioniert
bleibt,
hat.
Genau, und ich tausche nur das Bild. Und die Bilder sind meistens selbst geschossen zum Beispiel.
Ja.
Das geht schnell.
Also 21 Videos, 21 Bilder pro Woche.
Ja.
Und von den 21 Creators, wie viele performen davon?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche performen halt nur so lala, 2-3 Wochen, dann sind sie tot. Aber du hast auch Creatives, die performen 2 Monate. Und du hast auch Creatives, die performen auf hohem Umsatz. Und manchmal habe ich auch Creatives, die performen, aber nur auf Low Budget. Die lässt du halt laufen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, genau.
Ja, okay. Bevor du ins Coaching gekommen bist, hast du dich ja, also das Gespräch hatten wir schon, als du heute angekommen bist.
Ja.
Da hast du dich gefragt, wie skaliere ich überhaupt? Ne?
Genau.
Und du bist ja jetzt auf 100.000 Euro Monatsumsatz.
Genau.
Würdest du jetzt sagen, du weißt, wie man skaliert?
Also ich weiß, wie man auf 100.000 skaliert. Auf 1 Million zum Beispiel ist noch was anderes. Aber ich mache es halt so, ich packe halt 4 Videos in eine Kampagne.
Ja.
Also das 4 Creatives habe in einer Kampagne mit einer Zielgruppe. Und das Video, was dann am besten läuft, das dupliziere ich dann und packe das in eine eigene Kampagne und gucke dann, ob das auf 20 Euro gut läuft. Wenn es gut läuft, ich warte mal 2 Tage ab.
Ja.
Weil kann ja sein, dass ein Tag einfach nur mit Glück genau. war. Und dann wartest du den zweiten Tag ab. Wenn er break-even ist oder genauso ähnlich läuft, dann erhöhe ich halt das Budget. Also ich gucke immer auf die ROAS, also wie viel Return ich habe.
Ja, ja.
Und wenn ich break-even bin, dann lasse ich weiterlaufen. Vielleicht performst du am dritten Tag, wenn nicht, dann machst du halt aus. Und okay. wenn ich halt...
Die meisten bei uns machen tatsächlich einfach das eigene Budget erhöhen. Das heißt, du hast eine Kampagne, ein Adset mit 4 Videos mhm. drin, dann lässt du die 4 laufen, einer performt gut, dann duplizierst du das Ganze und lässt nur das eine laufen, sozusagen beim Duplikat, auf einem höheren Budget. Richtig?
Ja, so mache ich es auch.
Okay.
Ja.
Die meisten bei uns machen aber so, dass sie das eigene Budget immer erhöhen und das mhm. läuft immer am besten. Hast und du das auch getestet
die bei dir öfter? 3 Videos machen sie nicht aus.
Naja, wenn sie viel ausgegeben haben, dann schon. Aber das Problem bei der Geschichte hast du halt immer, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du 4 Videos hast mit 30 Euro Tagesbudget und da gibt 30 Euro nur auf ein Video aus, dann haben die anderen ja noch gar kein Geld auszugeben, um ja. aussagekräftig zu sagen, sind die Credits jetzt gut oder mhm. scheiße. Mhm, das heißt, das Schlauste wäre eigentlich immer, in ein Adset 4 sehr ähnliche zu packen, wenn überhaupt, weil du teilst dir das Budget auf. Oder dass du sagst, jeder kriegt ein eigenes Adset sozusagen, um ja. das vollste Potenzial also rauszuholen.
Das kann man machen, wenn man schon einen Winner hat und schon Umsätze gemacht
Safe.
Hat.
Safe, in Testing-Phase genau. machst du es dann günstiger. Ja, ja.
genau.
Ja.
Dann kann man auch jedes Creative Einzel testen.
Ja.
Also
ja.
es kommt drauf an, ob man Geld sparen will oder nicht.
Ja.
Ja. Okay. Und sonst viel testen und die Creatives, die laufen, skalieren halt, also mit dem Budget höher gehen. Ja, also eigentlich ist es nicht so kompliziert, wie man denkt.
Okay.
Gerade jetzt, wo du sagst, viel testen, mhm. da habe ich bei dir noch ein kleines Defizit, was wir noch optimieren müssen.
Ja.
Du sagst ja selber, was Creatives angeht, viel testen, um herauszufinden, was kommt am besten an, was genau. kann ich gut skalieren. Du hast ja mir erzählt vorhin, bevor wir ins Auto gestiegen sind, dein Ziel ist es, im Jahr 2025 1 Million Euro Umsatz zu machen. Ne? Mhm. Und gerade dafür musst du halt viel dann testen, ne? Mhm. Gerade auch, was deine Landingpages angeht. Deswegen müssen wir da nochmal optimieren, weil du ja viel mhm. Angst hast, ja, eine weiß. Headline und dann ein Wort ja. und so weiter. Das heißt, wir können nochmal, sobald du zu Hause bist, dass wir uns nochmal anschauen, deinen Shop und da einige Veränderungen nochmal durch vornehmen. Mhm. Vor allem jetzt, du bist ja auf der Suche nach einem neuen Produkt gerade.
Genau.
Und dann können wir das ja, da hast du ja den wenigsten Pain, da etwas ja. umzuändern, ne? Das heißt, da können wir gerne etwas austesten.
Damit der Zuschauer nochmal versteht, warum du auch so ein bisschen Schwankungen in deinen Umsätzen und so weiter hast. Du hast ja ein saisonales Produkt.
Genau.
Deswegen gehst du jetzt ja gerade wieder auf Produktsuche, dass gerade in den Saisons, wo du nicht die Saison hast, halt, dass du da auch Produkte findest, die Evergreen verkaufen. Aber 2-mal war jetzt dieses Jahr Saison bei dir, ne?
Genau, 2-mal.
Genau, und da lief es dann immer top alles.
Genau, also man merkt direkt den Unterschied. CPC und alles günstiger, viel mehr Besucher und viel mehr Leute kaufen auch.
Ja.
Und sobald die Saison sich dem Ende neigt, geht's halt alles runter, ne? Da ja, kannst du ja. so eine geile Creative haben, wie du willst, das bringt nichts.
Ja. Hast du mehr Konkurrenten wahrgenommen in den letzten Wochen, Monaten und so weiter zu deinem Produkt? Also Leute, die irgendwie das gleiche Produkt verkaufen ja, und so weiter? Also
ich suche immer wieder so bei Google und auch wie ich mein Produkt nenne und immer mehr Leute nennen es genauso und verkaufen an denselben Engel.
Ja.
Das sehe ich schon, ja.
ja.
Also die kopieren einen halt.
Was ich spannend finde, ist, dass wir bei uns im Coaching noch keinen hatten, der irgendwie den anderen Teilnehmer abgerippt hat, ne? Oder hast du das schon irgendwann mal bemerkt?
Nicht einmal, das finde also, ich auch sehr heftig.
Ich muss auch hier sagen, ich kenne viele Shops der anderen Teilnehmer, auch einfach, weil...
Weil man die Werbung ausgespielt
genau,
bekommt.
Genau, ja. du siehst die Werbung.
Dann guckst du ins Impressum, wer genau, ist das und so.
Das macht man halt oft, irgendwie macht man das halt. Und man will halt wissen, wer ist das, wer macht das.
Ja.
Und dann sieht man die Namen und dann guckt man bei Instagram und dann, ah, okay.
Aber trotzdem hast du die ja nicht kopiert oder das Produkt genommen.
Das
oder?
Wollte ich auch gerade sagen. Zufälligerweise hat niemand so dasselbe Produkt, ne? auch die Umsätze machen. Gleichzeitig aber, wenn man weiß, ey, ich habe diese Werbung ausgespielt, das kommt in Frage, irgendwie launchen die das dann nicht.
Meine Vermutung sind 2 Sachen. Einmal das erste, weil viele auch nicht immer so Bock haben auf das Produkt. Sagen wir mal, ich bin jetzt Teilnehmer bei uns einfach und ich sehe dein Produkt, dann hätte ich nicht mal so Bock auf das Produkt als Beispiel. Man muss auch schon ein bisschen Bock drauf haben. Man muss jetzt nicht voll dafür brennen, weil es entwickelt sich eh die Leidenschaft. Aber das ist so ein Punkt und wahrscheinlich, also du hast ja auch die Produkte der anderen gesehen. Warum hast du die nicht genommen?
Also ich habe 2 Gründe. Erstens, ich will mir keine Beziehung kaputt machen.
Mhm.
Also ich bin mit euch im Coaching, also ihr bringt mir das bei. Und wie assi ist das? Wenn ich dir jetzt sage, yo, ich will den XY jetzt so richtig ausspielen. Das, mhm. Und dann hilfst du mir, ihn auszuspielen und er gegen mich, das ist doch voll dumm. Ja. Weil ja. wir sitzen irgendwo im selben Boot. Ja. Und warum soll ich gegen einen Teilnehmer konkurrieren?
Das wir feedbacken ja sogar alle Produkte immer. Ne? Und dann sehen wir ja genau, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jemand macht gerade frisch 50 oder 100k im Monat und so. Mhm. Und auf einmal schicken als Beispiel drei Teilnehmer genau das gleiche Produkt in der Produktsuchliste. Das passiert nie. Also das passiert ja. super selten. Und wenn, dann einfach nur, weil es Überschneidungen gibt. Weil es gibt ja auch keine Millionen neuen Produkte immer wieder. Und dann ist es nicht so auffällig.
Ich kann auch
so.
An die Zuschauer sagen, es ist dumm, ein Produkt, vor allem wenn man Anfänger ist, gegen einen zu konkurrieren, der damit schon Umsätze macht. Weil Facebook berücksichtigt immer den, der mehr Geld spendet.
Naja, aber okay, dann... Da kannst du ja fast kein Produkt mehr launchen, weil es gibt ja immer meistens jemanden, der schon Umsätze macht.
Ja, das stimmt, aber...
Also du meinst das 1:1 kopieren wahrscheinlich.
Ja, genau, das 1:1 kopieren.
Aber das Material abrippen.
Genau, ja. wenn ich jetzt, ich sag mal Diego von ihm jetzt, mhm. das Produkt abrippe, ist ja komplett dumm, weil er hat seine individuellen Creatives dagegen mhm. anzugehen, weil die sind schon auf einem sehr guten Level mit diesem Produkt. Ja. Ist einfach komplett dumm als Anfänger.
Also du müsstest halt was komplett Neues machen, genau. ne, was dann halt wieder seinen eigenen Marktanteil hat, sozusagen, genau. um die Zielgruppe dann abzuholen. Ja. Weil dieses 1:1 Abrippen...
Lass uns mal sagen, du hast einen unbekannten großen Konkurrenten, ne? mhm. Völlig egal, ob man den kennt oder nicht. Und der macht richtig gute Umsätze mit einem Produkt. Dann heißt das ja aber nicht, dass du da nicht reingehen kannst, will ich auch nochmal sagen. Ne?
Ja, safe.
Also ja, man kann da rein, aber müsste vielleicht eigenes Engel machen.
Natürlich, genau. Also da gibt es verschiedene, also du kannst auch, ich würde beides machen, ich würde seinen Engel nutzen, mhm. weil er hat ja auch eine Testingphase durch und er lässt ja nur das aktiv, was bereits funktioniert, mhm. also genau. ich würde das auch nehmen, niemals genau. klauen natürlich,
ja.
aber dasselbe ja. antesten mit deinem eigenen Material
ja.
und dann machst du nochmal Dinge, die sonst keiner angetestet hat, mhm. wie bei deinem Produkt.
Ja. Genau, ja. weil ja. mein Produkt ist eigentlich ein Produkt, was es schon seit Jahren gibt.
Ja, nicht nur seit Jahren, seit
Ewigkeit.
Seit Dekaden. Ja. Wie hast du dein Produkt gefunden?
Es ist sehr lange her jetzt tatsächlich, aber ich glaube,
ich Leidenschaft. War auf dem
also ich war auf dem Weg, also auf der Suche nach einem anderen Produkt und man kennt bei AliExpress unten diese Vorschläge.
Ja.
Da habe ich dieses Produkt gesehen, ist ein typischer Problemlöser und dann kam mir die Idee einfach in den Kopf geschossen mit diesem Engel, einfach aus dem Nix, es kam mhm. einfach. Ich so, ey, das probiere ich mal. Das kam einfach, keine Ahnung.
Finde ich geil mit der Idee. Für Leute, die diese Idee nicht haben, wäre halt, wie würdest du das denen empfehlen, wenn jemand die Idee nicht hat? Also für einen neuen Marketing-Angle. Jetzt stelle ich dich auf die Probe. Mal gucken, ob du es gut gelernt hast von mir.
Ganz einfach. Also ist ja erstens auch im Training drin. Ne? Du schaust einfach, also am allereinfachsten ist es einfach über ChatGPT. Also erst einmal kannst du selber recherchieren, nicht immer nur ChatGPT nutzen, muss man nicht. Aber wenn dir nichts einfällt und wenn du auch online nichts findest, ich finde sogar für mich persönlich, ohne ChatGPT mag ich das mehr bei Blogbeiträgen, Foren und so weiter, weil da diskutieren echte Menschen mhm. ne, über viele Dinge mhm. und da kann man sich die ganzen Meinungen einholen, für die Meinungen, für die du eigentlich zahlen würdest. Mhm. Und wenn dir gar nichts weiteres einfällt oder du auch sowas nicht findest, dann einfach ChatGPT fragen, guck mal, ich habe das Produkt, an wen könnte ich das ausspielen? Wer macht da am meisten Sinn und so weiter. Tiefer reingehen, genau.
Und bestes Beispiel wäre jetzt das Mikrofon, was wir hier alle dran haben. So an welche Zielgruppe verkaufst du es genau? Möchtest du es eher so an Selbstständige oder Jungunternehmer oder eher Influencerinnen? Das heißt, du hast so meinetwegen 6 verschiedene Zielgruppen, die du dir aufschreibst. Es können ja auch Content Creator sein, die 70 plus sind. Ne? Und dann zeigst du auch nur die in den Creators, in den Videos, in deinem Marketing-Angle. Und ich finde, desto spitzer es ist, desto besser hast du natürlich auch die Chancen, desto kleiner die Zielgruppe. Aber dann ist genau wie du sagst, entweder über ChatGPT, Blogbeiträge und Co. Wer interessiert sich für das Produkt? Dann guckst du, welche Zielgruppe macht am meisten Sinn oder welche genau. spürt den Need am dollsten oder mit welcher kommst du auch gut klar.
Und jetzt muss ich in den Creators jede einzelne Zielgruppe in meinen Creators halt sozusagen darstellen.
Ja.
Also zum Beispiel... stell dir mal vor, es ist jetzt Trend geworden, dass ganz viele Omis jetzt so hier in der Runde sitzen und Podcast drehen. Dann muss ich, damit die Oma sich auch da hineinversetzen kann, mir hier 3 Omis hinsetzen ja. und sagen, guck mal, die plaudern hier ganz einfach. Also es ist unkompliziert. Ne? Ich wollte das schon immer machen, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist zu viel Technik.
Aber jetzt haben wir es
vereinfacht. Du hast einfach nur ein Produkt, du musst einfach nur auf den Knopf drücken und fertig.
Ja. Und das ist halt wieder die Zielgruppenrecherche. Dann guckst du, was die Omis genau stört, was deren Painpoints sind. Ja, es ist zu kompliziert.
Zu viel Technik, genau.
Genau, zu viel Technik, zu kompliziert und so weiter. Und das geht halt nur über Recherche, weil das wissen wir ja alles nicht aus dem Kopf.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt, du hattest jetzt die Idee, bei deinem Produkt mit dem Marketing-Angle, aber du kannst ja auch dein Produkt nehmen, meinetwegen Schuhe, und dann guckst du, okay, an wen verkaufe ich die jetzt?
So, aber die Idee Kinder, kam auch, muss ich auch nochmal sagen, die Idee kam ja, weil es ja auch, weil du damit privat zu tun hast, ne?
Ja.
Genau, weil er ja, hat was so, ja, etwas, was er regelmäßig macht, wöchentlich, und deswegen kam die ja auch direkt dazu, ne? Weil er die Zielgruppe ist.
Ich bin die Zielgruppe,
deswegen hat er ohne Recherche direkt einen Winner gefunden.
Genau, das ist das Einfachste, weil ich bin die Zielgruppe, ich kann meine Creatives selber drehen, und das ist auch geil, also man spart auch viel Geld.
Ist nice. Muss aber nicht sein, ne? Also wir haben auch viele Teilnehmer, die ihre Produkte finden durch diese Recherchemethoden, wie ich es gerade gemeint habe. Weil zum Beispiel auch meine Kamera ist leider gerade ausgegangen, überhitzt, weil wir hier so viel Content aufnehmen, so heiße Typen sind. Nein, was ich noch dazu sagen wollte ist, man muss nicht unbedingt immer selbst eine Zielgruppe sein, um etwas zu finden. Also man kann auch über die Recherchemethoden halt was Geiles finden.
Soweit ich weiß, ist er ja auch der Erste.
Genau, aber es ist trotzdem vorteilhaft, weil meistens ist man von irgendwas die Zielgruppe. Ne? Wenn ich jetzt meinetwegen Angler bin oder ich bin Kampfsportler, Kickboxen, Boxen, ist auch nochmal ein Unterschied. Was kriege ich für Equipment, was habe ich für Probleme, was brauche ich? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Animes liebe und Mangas und so weiter, dann kann ich mich auch, also dann kann ich diese Zielgruppe sehr gut abholen. Dann weiß ich, was die feiern, was die nicht feiern, was trashy ist, was unnötig ist, was der Humor ist und so weiter. Deswegen ist das schon vorteilhaft, wenn man das hat. Also man kann sich schon in der Produktsuche so ein bisschen auch auf ganz andere Suche begeben, dass man sagt, okay, was für Zielgruppen gibt es? Man muss ja nicht immer gleich nur auf die Tools gehen. Man kann auf Zielgruppenrecherche gehen und sagt, okay, was gibt es für Angler für geile Produkte? Mhm. Was gibt es für Pferdebesitzer? Pferdebesitzer sind nice, weil die haben halt meistens viel Cash auch, so sind bereit, auch mehr Geld auszugeben. Ne? Oder wie gesagt, Animes, Manga. Es gibt 1000 Zielgruppen, und wenn du sagst, ey, ich favorisiere gerade so 2-3 Zielgruppen, so kann man auch zum Beispiel Produkte sehr geil finden, suchen und dann halt danach gehen. Muss aber nicht, wie gesagt. Es können auch Zielgruppen sein, wie bei meiner Handtasche oder beim Föhn. Das sind halt Frauen. Also ich trage jetzt die Klatsche jetzt nicht privat rum. Und das geht natürlich auch.
Ich habe mir auch vorher Produkte an Mütter verkauft. Und schon 2 Produkte an Mütter. Also ist auch eine sehr gute Zielgruppe.
Es kann halt in beide Richtungen gehen. Also du bist zum Beispiel selber die Zielgruppe und denkst dir, ey, das Produkt ist so krank. Also es ist
tut mir leid. Das ist gut.
Du hast deine Produkte auch, also dasselbe Produkt, dein saisonales Produkt, hast du auch in anderen Ländern verkauft. Korrekt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in welchen Ländern?
Niederlande, UK, also dazu zählt Schottland, Wales und England, Österreich,
Frankreich,
Schweiz, Frankreich auch, aber da habe ich einen dummen Fehler gemacht.
Ja.
Und welchen? Zwar, ey, richtig dumm. Ich habe den Standort falsch eingestellt.
Mhm.
Also, und deswegen konnten die Käufer nicht einkaufen.
Ach so, okay,
das ist mir im Nachhinein eingefallen.
Aber hoffen die nicht zu spät, oder?
Nee, ich habe den Shop dann gar nicht mehr gemacht, weil ich habe das viel zu spät gecheckt.
Okay, krass, aber deswegen kommt das dann noch.
Ja, ich launch den zum nächsten.
Ja, geil. Da wollte ich dich fragen, ab wann erstmal hast du deine Umsätze nur in Deutschland gehabt, ne?
Genau.
Ab wann hast du dann aber gesagt, jetzt, ab diesem Umsatz, ist es jetzt Zeit, andere Länder mit reinzunehmen?
Also ich hatte...
Weil das machst du ja nicht, wenn du 100 Euro Umsatz hast.
Genau. Also ich hatte 32.000 Euro Umsatz gehabt mit fünfstelligen Gewinnmargen. Und dann habe ich Österreich und die Schweiz mit reingenommen. Dann habe ich schon übelst die Steigerung gesehen.
Mhm.
Dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt warum nicht andere Länder mitnehmen? Weil das ist ein Problem, was in Europa... in anderen Ländern auch sehr präsent ist.
In allen Ländern? Ne?
In allen Ländern. Es gibt halt Produkte, die funktionieren vielleicht nur in Deutschland wegen der Mentalität der Menschen oder so zum Beispiel. Aber bei meinem Produkt war das ja nicht so. Es ist so ein Produkt, was man fast weltweit verkaufen kann, fast. Bis auf ein paar Ausnahmen. Genau deswegen hat das für mich Sinn gemacht, weil die Creatives zu kopieren und in der Sprache zu übersetzen, war eigentlich nicht so kompliziert. Genau.
Okay, nice. Ja, und das ist ja das Geile, ne?
Ja.
Also die Creatives sind ja schon fertig.
Genau.
Alles ist schon fertig, Produktseite ist fertig, Texte, Produktbilder.
Man muss nur noch übersetzen.
Eigentlich nur übersetzen, genau. Und schon geht's weiter. Wenn du mit dem heutigen Wissen nochmal von vorne starten könntest, was würdest du anders machen?
Gar nichts anders. Ich würde es genauso machen.
Streber. Hast du doch abgeguckt, die Antwort von jemand anderem?
Nee, weil...
Genau dasselbe hat auch
Daniel gesagt. Ich will doch diese Learnings haben, weil das ist doch das Geile. Also man macht Fehler, lernt daraus, weil durch diese Fehler wächst du an Persönlichkeit. Mhm. Ich zum Beispiel bin mega froh, dass das mir mit den Steuern passiert ist, im Nachhinein, in dem Moment nicht. Weil wenn man solche Probleme löst, gewinnt man ein Selbstbewusstsein und ist dann, also man wird stärker.
Ja, weißt du, was ich meine? Stimmt. Ja. Sehr gute Antwort.
Ja. Also ich würd nie irgendwas
das in heißt, Journey du gehst, verändern. Das heißt, du gehst jetzt auch, musst du ja, das heißt, alle Probleme, die in Zukunft auf dich zukommen werden, da bist du nicht komplett down und brichst alles ab, sondern...
Nee, ich will sie auch so.
Du willst sie ja. sogar, okay.
Also und wenn man sie in dem Moment hat, klar, denkt man so, boah, kein ne? Bock.
Ja.
Aber wenn man sie gemeistert hat, dann finde ich so geil.
Ja. Ein schönes Gefühl, ne?
Ja.
Stell dir mal vor, du hast einen Kollegen, ne, ihr trifft euch, du erzählst ihm so, ey, ich mach das und das, er sagt, ey, cool, ne, ich würde das auch gerne machen, ne, weil es hört sich ja immer geil an. Du machst 100.000 Euro Umsatz in einem Monat, das klingt immer interessant und er sagt, ich will auch damit starten, ne? Mhm. Was würdest du ihn so als, wie würdest du ihn sagen, wie er starten soll?
Also solche Gespräche hatte ich schon mit Bekanntschaften, sag ich, oder Freunden, die immer kritisiert haben, dass man ins Coaching geht, weil es so teuer ist. Und die sagen immer, man kann es ja selber schaffen.
Mhm.
Aber ich finde, diese Einstellung geht sogar schon ein bisschen in die Arroganz, weil du hast keinerlei Vorerfahrung.
Mhm.
Wie kannst du überhaupt behaupten, dass du ohne Hilfe das schaffst? Also es ist möglich, aber es ist schwer. Und es gibt so Leute, die sagen, ja, so, die stellen das so dar, als wäre ich dumm, weil ich ins Coaching gehe und es nicht aus eigener Kraft schaffe. Aber ich denke, das ist voll das destruktive Denkmuster. Weil man sollte von Menschen immer Hilfe annehmen, die weiter sind als du. Weil ich zum Beispiel sehe ja auch, wenn andere Menschen erfolgreich sind, die haben ja voll die Connection so mit verschiedenen Menschen.
Mhm.
Und ich denke, das entscheidet am Ende, dass man immer besser wird, immer weiter vorankommt. Und auch durch Mick zum Beispiel habe ich sehr viele neue Kontakte knüpfen können, auch durch das Coaching.
Mhm.
Und ja, das ist wichtig, weil... Wenn ich ein Problem habe, ich kann mit niemandem darüber reden, wenn du nicht im Coaching bist, bist auf dich allein gestellt. Aber wenn ich heute ein Problem habe, sag, ey, das mit dem Feedback-Score läuft nicht, ich habe einen Kontakt dafür durch euch.
Ja.
So, der klärt das.
Vor allem, es kommt noch dazu, wenn das Argument ist, man geht nicht seinen eigenen Weg, du gehst ihn sowieso. Also am Ende, wir helfen dir ja mit dabei, aber wir gehen ja nicht den Weg für dich.
Ja, genau.
Das heißt, wenn das Argument ist, ey, du schaffst es nicht aus eigener Kraft, dann darfst du rein theoretisch kein YouTube-Video mehr schauen, du darfst ChatGPT nicht fragen, du darfst bei Google nichts mehr googeln, weil du musst es ja aus eigener Kraft schaffen. Also das ist so voll das limitierende Denken sozusagen. Genau. Ja.
Also das ist einfach nur negativ.
Und also guck dir mal alle großen Sportler an und so, die haben auch alle komplett auch Coaches und so weiter. Und
das ist ja verrückt, das ist ja das Ding. Auch so ein Multimillionär, der hat ja auch noch Coaches.
Ja,
das
safe, in vielen Bereichen. Genau. So, ne?
Und es ist wichtig, mit Menschen connected zu sein, weil
Viele
Menschen haben ja vielleicht ihr Geld, die Ressourcen, die Zeit und sind auch lernbereit, leistungsbereit. Aber was viele Menschen nicht haben, sind halt diese Connections. Und ich denke, am Anfang muss man sich da auch reinkaufen, damit man halt, halt das hat, was den anderen fehlt. Genau. Also ich finde, das ist sehr wichtig. Und wenn Menschen da lachen, ja, das ist der Grund, warum sie dann am Ende nicht Erfolg haben.
Also, ja. Ja, ich kenne auch nur sehr wenige, die ohne Coaching da es weit geschafft haben, weil du hast halt auch die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Probleme, die ganzen Herausforderungen und bist komplett allein auf dich gestellt und weißt einfach gar nicht, wie sollst du damit umgehen, aber auch hast einfach keine neuen Lösungen, du musst komplett alles selbst ausdenken sozusagen. Ne? Ich bin zwar ohne Coaching damals gestartet, aber aus meinem Netzwerk halt, die waren schon weiter als ich und das war dann fast das Gleiche wie Coaching so ungefähr. Ne?
Ja.
Deswegen ist es auch nochmal anders. Was würdest du den Zuschauern da draußen mitgeben als Tipp, die schon ein bisschen dabei sind, die haben schon einen Shop, aber noch keine Umsätze, was würdest du denen so als ein, zwei Ratschläge noch mitgeben da draußen?
Also die haben schon einen Shop, machen schon Umsätze?
Noch keine Umsätze, die haben einen Shop oder die sind gerade in der Produktsuche, also...
Also erstmal würde ich, es ist wichtig, dass man einen roten Faden hat, das ist sehr wichtig und es gibt's ja, ich würde jetzt nicht bei YouTube gehen, sondern mir wirklich so ein zusammengestellten Kurs irgendwie holen. Damit habe ich auch angefangen damals. Du hast ja auch einen kostenlosen. Und dass man halt einen guten zusammengestellten Kurs hat. Ich glaube, wie viele Coaches bieten das, glaube ich, kostenlos an. Damit anfangen, seine ersten Erfahrungen machen. Vielleicht macht man auch ein paar Sales. Und wenn man so die Grundlagen drin hat, dann würde ich halt persönlich Geld sparen und dann ins Coaching gehen. Also das macht für mich einfach am meisten Sinn, weil alles allein zu packen ist wirklich, es ist hart. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also ich würde immer ins Coaching gehen. Auch wenn ich jetzt von neu anfangen würde, will ich immer ins Coaching gehen. Genau.
Geil. Alright, dann viel Erfolg auf deiner Reise.
Und? Hat dir die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdietrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel 6- bis 7-stellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst. In diesem 45-minütigen Gespräch zeigen wir dir individuell, welche Schritte du umsetzen musst, um profitabel zu skalieren. Wir freuen uns auf dich.